Auch von meiner Seite noch ein ganz gutes, gesegnetes neues Jahr 2019. Schön mit euch durchzustarten in den Kolosserbrief. Für alle, die neu hier sind, wir lehren Vers für Vers durch die Bibel. Man kann vieles lehren, vieles predigen, aber Gott hat uns das aufs Herz gelegt, dass wir einfach das Wort Gottes so lehren, so lesen, wie es da steht. Und heute werden wir so eine Einleitung machen in den Kolosserbrief. Wer schon mal Theologie sich damit beschäftigt hat, der weiß, dass Einleitungsfragen langweilig sind. Ja? Oder wenn man einen Kommentar gelesen hat, aber es soll nicht langweilig sein. Dennoch ist es natürlich wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, worauf wir uns überhaupt einlassen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin in der Vorbereitung, ich bin nicht unbedingt sehr motiviert gestartet in eine Einleitungspredigt, Lehre, und dann sich noch mit Lehren auseinanderzusetzen, die sogenannte Gnosis. Das war schon in meiner Bibelschule der absolute Horror. Das war sowas von tödend langweilig. Und da habe ich gesagt, Gott, du musst irgendwas schaffen. Augustinus hat ja mal gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das war echt, ich habe gebetet, was das Zeugs hergibt. Aber Gott hat das echt auch gemacht. Und ich bin sowas von begeistert, euch die Botschaft heute Morgen weiterzugeben. Es beginnt schon mal sehr interessant. Ihr kennt den alles, oder? Da Vinci Code. Wer hat den Film gelesen oder das Buch gelesen? Film gesehen, Buch gelesen. Ist noch so früh, ja. Mit Tom Hanks, genau. Von Dan Brown. Dan Brown hat die deutsche Buchausgabe, die heißt Garrilek. Gibt es, glaube ich, auch den zweiten Teil vom Film. Dieses Buch wurde über 50 Millionen Mal verkauft in 45 Sprachen. Das Beste an dem Film ist die Filmmusik von Hans Zimmer. Und dann hört es auch gerade schon auf. Der Grund für den Erfolg des Filmes, und da sind wir nämlich mitten in unserem Thema, ist die Behauptung, Bibel und Kirche haben uns Wahrheiten vorenthalten. Und das beweisen sogenannte gnostische Schriften der Frühzeit. Ich zitiere euch mal zwei Dinge aus dem Buch. Unser heutiges Neues Testament wurde von Männern zusammengestellt und herausgegeben, die eine politische Absicht damit verbunden haben. Zur Untermauerung ihres eigenen Machtanspruchs musste aus dem Menschen Jesus Christus der Sohn Gottes gemacht werden. Weiteres Zitat aus einem Dialog in diesem Roman, der wirklich auch nur ein Roman ist, aber sehr viel rüberbringt, sehr viel vermitteln möchte. Da heißt es, wie ich schon sagte, die Ehe zwischen Jesus und Maria Magdalena ist historisch verbürgt. Also, eine neue Erkenntnis, oder? Und Erkenntnis ist genau das, was Gnosis heißt. Erkenntnis, Erkenntnislehre. Brown beruft sich da unter anderem auf Schriften, die 1945 in der Gegend von Nag Hammadi in Ägypten gefunden wurden. Unter anderem das sogenannte Maria Magdalena Evangelium. Das werden wir hier nicht lehren. Ja? Das war eine Schrift der Gnostiker zu dieser Zeit. Es gibt auch ganz viele andere. Judas, Maria, Thomas, Philippus Evangelium, alles Mögliche. Aber alles Schnee von gestern. Denn das, was da wieder neu aufflammt, und das werden wir uns heute ausführlich anschauen, also es gibt heute wirklich auch Gnosis in so einer Form, also Gnosis heißt ja Erkenntnis, also ich hoffe, wir werden eine richtige Erkenntnis heute Morgen bekommen. Es gibt ein bisschen was auf die Ohren heute Morgen, also es gibt ein bisschen was an Informationen. Ich hoffe, ihr seid fit und wach, ja? Okay? Und damit wir uns damit beschäftigen, weil das ist die Basis, damit wir wissen, womit wir es hier zu tun haben. Und deshalb auch das Thema, der Brief an die Kolosser, Jesus kennen und leben. Wir werden gleich feststellen, diese sogenannte Gnosis ist nicht ein Thema, was vor 2000 Jahren lief, sondern ein Thema, was ganz aktuell ist. Und wir können dem nur eins entgegenhalten, Jesus. Und deswegen schreibt Paulus an die Kolosser diesen Brief und er ist voll mit Jesus. Jesus zu kennen, ihn zu erleben, ihn zu erfahren, ihn umzusetzen in den Alltag. Damit, Augustinus, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und wir lesen den heutigen Text, der ist ganz kurz. Das ist der ganze Bibeltext heute. Damit starten wir. Vers 1, Kolosser 1, Vers 1. Paulus, Apostel Christi, Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus in Kolossä. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Und da lassen wir uns mal kurz bei verweilen, damit wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wer hat den Brief geschrieben? Was meint ihr? Paulus, da fängt es schon an. Da sagen viele, ja, das steht zwar Paulus, aber wir wissen heute, Pünktchen, Pünktchen. So starten viele Kommentare. Okay, sei mal dahingestellt, wir wissen, Paulus hat diesen Brief geschrieben, ca. 63 nach Christus im Gefängnis, beziehungsweise im Hausarrest. Das können wir auch nachlesen im Kolosser, im Kapitel 4, an mehreren Stellen. Er war der Apostel. Er war nicht einfach ein Apostel. Die apostolische Gabe gibt es auch heute noch in der Gemeinde. Aber er war Apostel im Sinn, er gehörte zu den 12 dazu. Ja? Das waren die Leute, die mit Jesus zusammen waren. Paulus war da so eine gewisse Ausnahme, wir wissen das. Aber auch Paulus war inspiriert durch den Heiligen Geist und bevollmächtigt, sozusagen Worte Gottes zu schreiben, Neues Testament zu schreiben. Der Pastor von Kolossä war Epaphras. Also das hat nicht mit der Bundeswehr zu tun. Ja? Wer schon mal bei der Bundeswehr war, der kennt den Epaphras. Ja? Also das ist was anderes. Fällt mir nur immer ein. Deswegen kann ich meinen Namen gut behalten. Jetzt habt ihr eine Gedankenbrücke. Okay, er war Pastor der Gemeinde in Kolossä. Er kommt zu Paulus, der in Hausarrest sitzt, und ich weiß nicht, was die Motivation war, aber vermutlich braucht er apostolischen Beistand, weil in Kolossä ging richtig die Post ab und die Gemeinde war ja noch gar nicht alt, die war ja noch jung, die war noch voll Dynamik, First Generation. Und trotzdem sind dort Dinge eingezogen, mit denen wir uns heute ein bisschen beschäftigen werden. Beziehungsweise, was so der Unterbau bildet für diesen Brief. Er war bei Paulus gewesen und Paulus nimmt das als Anlass, um diesen Brief zu schreiben und einem Mitarbeiter weiterzugeben. Paulus selbst war nie, vermutlich nie bei den Kolossern gewesen. Obwohl er 3 Jahre in der Metropole Ephesus war, das war gar nicht so weit weg von Kolossä. Dort war er sozusagen Mega-Church-Pastor, ja, mit vielen Zeichen und Wundern. Kolossä blieb so ein bisschen auf der Seite. Und das ist eigentlich auch Kolossä an sich. Kolossä war ursprünglich eine bekannte Stadt. Muss das so ein bisschen mit Ludwigsburg vergleichen, ja. Das Riesenschloss, man fragt sich manchmal, was macht das Schloss in dieser Stadt? Ja, früher war es eigentlich Ludwigsburg und Stuttgart war mehr so die Stallung, glaube ich, da kommt das ja irgendwie her. Ja, Studengarten, genau. Und heute ist es umgekehrt. So war es auch mit Kolossä. Kolossä war die Metropole, aber das hat an Glanz abgenommen. Jetzt war es Ephesus oder Laodicea oder Hierapolis. Und diese Stadt war am Rande und vielleicht fühlten die Leute sich auch so ein bisschen am Rande. Das vielleicht mal zu Kolossä. Dann wird hier auch noch der Timotheus erwähnt. Der war eigentlich immer mit dabei gewesen beim Paulus. Paulus war der Mentor vom Timotheus gewesen, hatte sich in Lystra beim Paulus bekehrt. Und dann heißt es hier, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus. Also, Leute, mal zu dem Wort Brüder. Damals gab es keine Unterschiede zwischen Studenten, Studentinnen und Studierenden. Ja? Die haben es ganz einfach gehabt. Die haben einfach ein Wort gehabt und fertig. Mit Brüder waren auch die Schwestern gemeint. Und die hatten kein Problem damit. Ich hoffe, ihr auch nicht. Dann heißt es den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus. Den Gläubigen, was sind die Gläubigen? Gläubige sind Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, die an Jesus glauben. Und Heilige, das sind nicht Heilige, das sind nicht Leute, die vollkommen sind, sondern Heilige sind Menschen, die sich ihrer Unheiligkeit bewusst sind und deshalb sich ausrichten auf den Erlöser Jesus und Vergebung ihrer Schuld haben und so geheiligt sind und so Heilige sind. Also, du und ich, wenn wir an Jesus glauben, nicht aufgrund unseres Zustandes, sondern aufgrund unseres Standes. Das mal so zum Hintergrund, was wir hier sehen. Und die Message, die Paulus ihnen zu geben hat, das sind die siamesischen Zwillinge, die Paulus immer wieder bringt. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Das steht am Anfang und das zieht sich durch die gesamte Botschaft von Paulus durch. Und das ist mein Wunsch für uns alle für 2019. Dass du das so richtig tief erleben kannst. Gnade, Gnade, das ist so ein befreiendes Wort. Gnade heißt Geschenk. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten bei den Gnostikern. Die Gnostiker hatten keine Gnade, die kannten das nicht. Die meinten, sie müssen sich alles erarbeiten, das Leben ist ein Krampf. Aber Gott möchte dir Gnade schenken, 2019. Und damit verbunden, Gott möchte dir und mir Frieden geben. Frieden. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, dieses Danke. Ja, da heißt es Danke auch in schwierigen Situationen. Danke auch, wenn es unten durchgeht. Das müssen wir verstehen, dass wir selbst in schwierigen Situationen, in schwierigen Umständen Frieden haben und Gnade erleben. So sind wir schon durch mit unserem Bibeltext. Das ist die Einleitung. Paulus bringt die immer wieder. Und jetzt kommen wir schon mitten in die Thematik. Und dazu müssen wir halt verstehen, worum es ging. Es gibt ganz verschiedene Themen im Kolosser, richtig schöne Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen möchten. Aber das Hauptproblem an die Kolosser, das war die sogenannte Gnosis, die Erkenntnislehre. Und hier müsst ihr euch jetzt mal eure Gurte jetzt festzurren und mit dabei sein, Hirn einschalten, öffnen, auf Empfang. Gnosis. Kurz mal 5 Minuten zu dieser Erkenntnislehre. Diese Gnosis bestand aus einem radikalen Dualismus. Zum einen sagte sie, Gott und sein Geist sind gut und die Materie ist böse. Können wir irgendwie noch so ein bisschen nachverfolgen, so als Christen? Wir reden ja auch von gut und böse. Das Problem ist nur, alles, was Materie ist, ist böse. Auch der Mensch ist böse. Und da gibt es irgendwie keinen Ausweg. Der einzige Ausweg aus dem Dilemma war dann eben die Gnosis. Nämlich, jetzt passt auf, nämlich durch eine höhere Erkenntnis den göttlichen Funke, den es irgendwo im Menschen gibt, aus dem bösen Körper zu befreien. Und das ist so eine Art Selbsterlösung. Und das geschieht durch ein geheimes, höheres Wissen. Also für 0815 Menschen nichts. Für die Gnostiker war tatsächlich auch Jesus der Erlöser. Deswegen kamen auch viele Leute zur Gemeinde und sagen, wow, cool, hey, Jesus, Erlöser. Aber er war nur der Vermittler einer erlösenden Gnosis. Der springende Punkt war der, Christus konnte nicht wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich sein. Weil das Gute, dieser gute Geist, kann er nicht im Bösen leben. Versteht ihr? Und deswegen haben sie halt eben auch gesagt, das war irgend so ein Geistwesen, aber dieser Gott konnte nicht in einem Menschen leben. Also Christus hatte entweder für diese Menschen damals keinen echten menschlichen Körper, noch starb er. Manche Leute, da gibt es ganz verschiedene Zweige in dieser Lehre, da heißt es, entweder war er nur für eine begrenzte Zeit in einem menschlichen Körper, die sagen halt bei der Taufe, ist er wahrscheinlich reingekommen und vor der Kreuzigung ist er wieder abgezogen. Und andere sprachen dann von so einem Wesen, von einer Erscheinung, die da ab und zu auftauchte. Dann kamen noch Aspekte der Gesetzlichkeit dazu. Da gab es ja auch viele Judenchristen. Dann wurde das fließt dann auch ein in den Kolosser. Das hängt auch mit der Gnosis zusammen, weil man musste sich ja jetzt diese Materie, so dieses Böse so gering wie möglich halten. Und da gab es viele Askese-Methoden, also die Notwendigkeit der Beschneidung zur Errettung, Einhalten der zeremoniale Testamentgesetze, Speise, Feste, Sabbat. Und zwei Folgen im Umgang mit dem eigenen Körper waren zum einen, die einen lebten in extremer Askese. Ihr lest das in Kolosser 2, Vers 21. Paulus sagt, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Mega Krampf. Und dann gab es andere, die sagten, Moment mal, wenn der Körper keine Verbindung hat mit dem Geist und wir sind jetzt im Geist, dann spielt es doch eigentlich auch gar keine Rolle, ob ich sündige. Es sündigt ja nur mein Körper. Versteht ihr? Das ist ja nur das Böse, aber ich bin ja bereits schon in einer anderen Sphäre drin, im Geist. Deswegen kann der Körper machen, was er will. Okay. Gnosis, wie gesagt, und jetzt kommen wir in die Neuzeit. Gnosis ist nicht Schnee von gestern, sondern das umgibt uns heute. Und ich werde jetzt heute mal richtig aufschlagen hier mit ein paar schönen Bildchen, die ich mitgebracht habe, die ich natürlich auch erkläre für alle, die die Predigt nur hören, wo wir das heute finden. Und dann macht es das ganz aktuell. Zum einen finden wir das eigentlich in allen Religionen generell. Nämlich sobald ein Mensch versucht, sich selbst zu erlösen durch sein eigenes Tun, ganz besonders sichtbar im Hinduismus, wo man von einem höchsten göttlichen Bewusstsein ausgeht, dann passiert genau das. Also einfach mal so ein paar Stichworte. Dann sagt zum Beispiel C.G. Jung, der Vater der modernen Psychotherapie, Folgendes. Er wird als ein moderner Gnostiker, er hat sich sogar als solcher bezeichnet. Er sagt Folgendes. Für einen Gnostiker sind Theologie und Ethik nur Trittsteine auf dem Weg zur Selbsterkenntnis. Sigi Jung bekannte offen, dass er paranormale Erfahrungen hatte und über geheimes Wissen, Gnosis, verfügte, welches er nicht normal erlangt hatte. Also hier geht es nicht auch darum, dass man jetzt Psychologie als Ganzes irgendwo in den Senkel stellt, in die Ecke stellt, aber zu sehen, dass säkulare Psychologie tatsächlich vom Ansatz her genau das beinhaltet. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Da haben wir zum Beispiel die liberale Theologie. Da findet man nämlich diese Trittsteine. Es wird teilweise bestritten, dass Jesus als Mensch auch ganz Gott war. Und jetzt müsst ihr mal ein paar Briefe anschauen zum Beispiel. Der erste Johannesbrief ist voll damit. Im 1. Johannes 2, Vers 22 heißt es, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Kapitel 4, Vers 2. Jeder Geist, und er ist genau in diese Gnosis reingeschossen sozusagen, beziehungsweise in die heutige Gnosis, jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Merkt ihr? Da wird genau der Punkt angesprochen. Und jeder Geist, der nicht Christus bekennt, ist nicht aus Gott. Dies ist der Geist des Antichristen. Und da ist ja dann auch die Rede von, dass besonders in der letzten Zeit das um sich greifen wird. Und wenn ihr mal den ersten Johannesbrief durchlest, das ist das der Grund, Johannes fängt ganz am Anfang an mit Begriffen wie wir haben gehört, wir haben gesehen, wir haben berührt, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Ganz wichtig, weil Johannes will damit zum Ausdruck bringen, Leute, das war nicht irgend so ein Geistwesen. Gott wurde Mensch in Jesus. Und das ist extrem wichtig. Hebräer 2, Vers 14 heißt es zum Beispiel, Gott, der in gleicher Weise wie wir, ja, also Gott wurde Mensch, um alle zu befreien. Er ist ein treuer hoher Priester vor Gott, und das ist der springende Punkt, um die Sünden der Menschen zu sühnen. Und deswegen werden wir immer wieder Verbindung haben mit diesen höheren Erkenntnissen, mit all dem Schlauen, was Menschen hervorbringen. Hier haben wir schon mal drei Beispiele, mit dem Ziel, letztendlich Menschen von der Wahrheit wegzuholen. Wir haben das zum Beispiel auch ganz stark in der Anthroposophie. Waldorfschulen kennen wir alle. Sind voll von gnostischem und esoterischem Denken. Auch der Gründer Rudolf Steiner bezeichnete sich als Gnostiker. Er war total weg davon. Ja? Da wird auch von Jesus gesprochen, aber es ist nicht der gleiche Jesus, den wir kennen. Das Weiter natürlich der gesamte Bereich der Esoterik. Fußt auf den Fundamenten der Gnostik. Der Philosoph Erik Vögelin sagte, dass die gesamte Neuzeit in vielen Ausführungen neue Formen der Gnosis beinhalten. Positivismus, Kommunismus, Nationalismus oder Liberalismus. Das einfach mal so als Stichworte rein. Das würde viel zu weit führen, da auf jedes Einzelne einzugehen. Und jetzt kommen wir zu einer bekannten Persönlichkeit. Kennt ihr den? Wer ist denn das? Tom Cruise. Da schreibt die Welt mit der Überschrift Hollywood, Weltenretter und Scientology. Tom Cruise und sein skurriles Videobekenntnis zur Weltrettung. Warum tut ein Kinostar so etwas? Eine Erklärung. Scientology ist moderne Gnosis. Ein böser Gott hat mit Filmen die Erde verdorben, aber gute Schauspieler können sie erlösen. An dieses pseudo-religiöse Szenario glauben viele Hollywood-Prominente. Also auch in Filmen kommt das immer wieder zur Geltung. Da ist dieser Superman, ja, der die Erlösung sozusagen schafft. Auch da könnte man weit studieren drüber. Stichwörter wie Neuschöpfung des Menschen oder künstliche Intelligenz, ja, da hören wir immer wieder von. Das ist hochmodern, hypermodern, basierend genau auf den Zielen der Gnosis. Um das ein bisschen besser zu erklären, Cyberwelt, ja, kennen wir alle oder wenigstens die meisten. Für viele ist die Cyberwelt das Paradies, die wahre Heimat. Und das ist genauso, ich tauche ein in eine andere Welt, in eine Computerwelt, in eine Computerspielewelt. Eine Welt, die vielleicht in manchen Teilen perfekt ist. Ich schlüpfe in die Rolle, fragt mal eure Kids. Ihr wisst ja gar nicht, was eure Kids alles spielen. Das ist teilweise dramatisch. Sie nehmen eine andere Identität an und schlüpfen in die Rolle eines anderen. Also im Grunde genommen entfernen sie sich aus ihrem Körper und treten in diese Welt ein. Genau das ist der Gnostizismus. Man sagt sich, ja, was ist denn dabei? Das Problem ist die Selbsterlösung. Es führt alles weg von dem, was wir in Jesus haben. Es gibt keinen Besitz, es gibt keine Grenzen und alle sind sich auch in dieser Cyberwelt einig. Bereits 1984 schrieb der Erfinder der Cyberspace, William Gibson, in seinem bekannten Roman Neuromancer von 1984 die Selbstentwicklung von künstlicher Intelligenz. Eine reine elektronische Matrixwelt, die Menschen aus ihren Körpern herauszulösen und zu Romanhelden und Superstars werden im Cyberparadies. Das war 1984. Krass. Und dann gibt es auch noch so eine Gnosis unter Christen. Die haben wir eben schon mal angesprochen. Das eine ist Gesetzlichkeit und Askese. Paulus, ich habe es eben gesagt, berühre das nicht, betaste das nicht. Viele Fromme sind da heute in guter Gesellschaft. Gesetzlichkeit, religiöse Zwänge, was man als Christ darf und was man nicht darf. Das ist teilweise so krass. Man isoliert sich von anderen. Ich habe jetzt auch wieder von einer Bewegung gehört, man verlässt Gemeinden, um sich in ganz kleinen Kreisen zu versammeln, weil die Gemeinden ja verweltlicht ist. Das ist nicht das Konzept, das biblische Konzept. Wir brauchen eine Neuorientierung. Und das führt auch wieder in einen Krampf, in eine Art Selbsterlösung. Es beginnt mit berühre nicht, koste nicht, betaste nicht und geht in die Absonderung von anderen Christen. Und dann gibt es halt den anderen Zweig. Das kann man schon fast als dekadentes Christentum bezeichnen. Das ist auch so eine Art Gnosis. Ja? Wir haben ja vorhin gehört, die mit dem Körper begangene Sünde hat keine Verbindung mit dem Geist. Also mach, was du willst. Das teilt sich heute auf in zwei Richtungen. Eigentlich das eine schon seit der Reformation. Als Luther die Gnade neu entdeckt hat. Gnade ist was Wunderbares. Ich habe eben gesagt, das ist ein Geschenk. Das ist der Hammer. Geschenk der Erlösung. Wir können uns nichts verdienen und erarbeiten. Aber genau das kann auch wieder zu einer falschen Gnosis werden, zu einer Erkenntnis. Ja, Moment mal, wenn ich ja begnadigt bin, wenn ich ja immer wieder Vergebung habe, dann kommt es ja gar nicht darauf an, was ich mache. Ja, dass man über alles drüber sagt, wir haben ja einen gnädigen Gott. Da lebt jemand in Sünde, lebt jemand wie, wir haben ja einen gnädigen Gott. Das ist Gnosis. Und das andere? Das geht schon fast in Richtung Schizophrenie. Sonders heilig hier sitzen und singen und wunderbar. Und im Alltag ist man ein anderer Mensch. Zwei reiche Lehre, ja. In einer falsch verstandenen Weise. Und gegen all das wendet sich Paulus da drin, weil er möchte, dass die Menschen wieder auf Kurs kommen, die Christen. Zusammenfassend kann man diese falsche Lehre mit einem Zitat, ich habe sowas noch nie zitiert, noch nie was an die Wand geworfen aus dem Thomas-Evangelium. Da heißt es, kennt ihr nicht, braucht ihr nicht zu kennen, aber nur mal einen Satz daraus. Wer sucht, soll nicht aufhören zu suchen, bis er findet. Moment, das kennen wir doch irgendwo her, oder? Und wenn er findet, wird er bestürzt sein. Und wenn er bestürzt ist, wird er verwundert sein. Und er wird über das All herrschen. Das ist im Grunde genommen so eine Zusammenfassung von dem Ganzen. Ja? Du findest es nicht in der bösen Materie. Du musst da rauskommen. Du musst in dieses geheime Wissen hineinkommen, dass du über diesem drüber stehst und über diesem herrschst. Gut. Nicht gut. Aber ich bin froh, dass es durch ist. Ihr seid noch da. Sowohl der Körper als auch der Geist. Es sind ja manche Christen, die sind jetzt heute Morgen auch nur im Geist da. Der Körper haben sie zu Hause gelassen, ja. Und manche Christen sitzen hier mit dem Körper und sind mit dem Geist woanders. Aber Gott sieht uns als Ganzes an. Und deswegen ist auch das ganz entscheidend wichtig, dass wir authentisch unterwegs sind, dass wir echt sind. Dass ich nicht hier vorne stehe und fromme Reden schwinge und du sitzt da und denkst dir, naja, ich meine, ich kenne ihn ja. Das hört sich alles wunderbar an. Auch das ist eine Art von Gnosis. Irgendwelche Erkenntnisse weiterzugeben, die nur in der Theorie sind, aber nichts mit der Praxis zu tun haben. Ich möchte euch einfach was mit auf den Weg geben, weil so kann ich euch ja nicht entlassen. Mit diesem ganzen Wust an Informationen. Und zwar zitiere ich etwas, was Paulus schreibt über Epaphras. Kapitel 1, Vers 7. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Das ist so ein simpler, einfacher Satz. Dem Epaphras konnten die Gnostiker nichts antun. Er hat einen simplen, einfachen Glauben gehabt. Und das ist so cool an der Sache. Manche Dinge sind dir vielleicht zu hoch, gerade wenn es auch um Theologie geht. Und manchmal, und das ist so tragisch, manchmal hörst du dir vielleicht eine Predigt an und du gehst nachher raus, du weißt vielleicht, was Erkenntnis auf Griechisch heißt, aber da ist nur ein Wust an Informationen, aber es ist nicht ins Herz gegangen, weil du sagst, das war mir zu hoch. Und das ist schade, wenn das nur eine Art von Gnosis ist, die vermittelt wird. Die Botschaft der Bibel, die Botschaft von Jesus geht immer ins Herz und schafft einfache Menschen, die einfach mit Jesus unterwegs sind. Wie Epaphras zum Beispiel. Er war ein treuer Diener von Jesus und für die Gemeinde. Er hat richtig rangeklotzt, aber er war kein Workaholic. Das ist übrigens auch oft ein kranker Selbsterlösungsversuch. Workaholic ist ja heutzutage schon fast, ich bin halt Workaholiker. Ich habe halt einen Burnout. Es ist nicht gut, wenn wir unsere Identität in der Arbeit haben und vielleicht da unseren Lob haben oder da unsere Erlösung rausziehen. Also es gibt so viele Bereiche. Sondern der Punkt ist der, es ist so simpel einfach. Jesus lieben, Jesus nachfolgen und das dann leben, das dann umsetzen im Alltag. Augustinus, ich habe ihn ja bereits schon vorhin zitiert, betete jeden Abend Folgendes. Herr, du hast uns geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Dein ist das Licht des Tages. Dein ist das Dunkel der Nacht. Das Leben ist dein und der Tod ist dein. Ich selbst bin dein und ich bete dich an. Lass mich ruhen in Frieden. Segne den kommenden Tag und lass mich erwachen, dich zu rühmen. Amen. Das war sein Gebet. Ganz simpel und einfach. Und wenn ich mich an diesen Jesus halte, dann siehst du all diese Bildchen, all diese Sachen, all diese Einflüsse. Und das muss mir keine Angst machen, auch 2019 nicht. Ich halte mich an Jesus fest. Also, drei Dinge, die Epaphras getan hat. Zum einen, er war ein treuer Diener. Er war ein treuer Diener. So habt ihr es gelernt von Epaphras, der ein treuer Diener des Christus in euch ist. Das zweite, Epaphras war einer von euch, so wird er bezeichnet. Das heißt im Kapitel 4, Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist.
Er war auf der gleichen Ebene. Er war nicht der Gnostiker, der vorne stand und irgendwelche schlauen Reden gehalten hat, sondern er war auf der gleichen Ebene. Er lebte ein authentisches Christsein. Er hatte die gleiche DNA gehabt. Wir kommen hier zusammen. Wir sind aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Uns verbindet die gleiche DNA oder DNS, je nachdem, wie man es nennt. Was heißt das? Da redet man ja oft von. Nun, wir haben gemeinsame Punkte, die uns verbinden. Wir als Chapel, für uns ist das der Sixpack. Also nicht den hier. Den kann ich euch jetzt nicht zeigen. Nein, den geistlichen Sixpack. Und da möchte ich euch einfach so am Schluss ein paar Verse noch weitergeben, obwohl die jetzt im Moment gar nicht hier heute am Programm stehen. Und trotzdem schreibt Paulus das, und ich finde das so stark. Ich habe einfach mal ein bisschen weitergelesen, möchte ich vorwegnehmen, das werden wir uns nächste Woche nochmal genauer anschauen. Da heißt es, Vers 4, da wir von eurem Glauben in Christus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, das ist Gemeinschaft. Wir isolieren uns nicht ab. Das ist wieder dieses Askese, dieses Sagen, ich bin besser, guck mal die anderen, dann fange ich an zu lästern über die anderen. Nein, wir kommen zusammen. Wir möchten uns gegenseitig ergänzen, wir möchten uns auferbauen, wir möchten auch kritisieren, wir möchten miteinander zusammen sein, füreinander beten, wie wir es eben getan haben. Gemeinschaft. Dann in Vers 5 heißt es, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört. Wie? Im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist. Gottes Wort. Hey, setzt euch dem aus. Wir haben so einen Bibelleseplan, einmal im Jahr durch die Bibel. Wenn du das noch nie gemacht hast, mach das. Es ist noch nicht zu spät. Die eine Woche, die kannst du dann noch nachholen, in 2020. Setz dich dem Wort Gottes aus. Das ist echte Erkenntnis. Paulus, Jesus sagt im Johannes, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, denn der Geist, der in euch drin ist, der wird euch in alle Wahrheit einführen. Hör es im Auto, lies es, wo auch immer. Dann, in Vers 9 heißt es, dass ihr mit der Erkenntnis, da steht Gnosis, ja, dass ihr mit der Erkenntnis, aber nicht mit der allgemeinen Gnosis, die um uns herum ist, wir werden ständig bombardiert mit Gnosis, sondern wir brauchen das Gegengift sozusagen, damit ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringen, zu jedem guten Werk und wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Das ist wieder Erkenntnis, das ist wahre Gnosis. Das ist geheiligtes Leben. Das schaffen wir nicht von uns selbst, sondern das schaffe ich dadurch, dass ich an Jesus festhalte. Und dann im Vers 10, im zweiten Teil, heißt es dann noch, wachsend durch die Erkenntnis, schon wieder, also Paulus ist schon Schlitzohr, ja, dass er immer wieder dieses Wort reinbringt, was so viel durcheinander ausgelöst hat, um genau immer das Gegenteil zu sagen. Nein, nicht Erkenntnis, nicht Gnosis. Ich spreche nicht von eurer Gnosis, ich spreche von der Erkenntnis Gottes. Wachsen durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft. Nicht irgendetwas einer fremden Kraft, nicht einem höheren Geist irgendwie, sondern Gottes Geist. Das ist mit der Kraft gemeint. Und das lässt dann Epaphras zum Vorbild nehmen, wo wir dann sehen im Kolosser 4, Vers 12, Epaphras, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Gebet. Nummer 5. Gebet. Das wollen wir uns ja dieses Jahr nochmal besonders vornehmen. Und das Letzte, das ist der Vers 6. Wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst. Go, das muss raus. Das muss raus. Gott möchte, dass wir das rausbringen. Deshalb lautet das Thema Jesus kennen und leben. Das Ausleben in meinem Umfeld. Wie habe ich eben gesagt? In dir muss brennen, was du den anderen entzünden willst. Und das ist mein Wunsch für dich, für mich, dass ich neu entzündet werde von Jesus. Neu begeistert bin von ihm, neu erfüllt bin von ihm. Mit diesen ganzen Aspekten in der Gemeinschaft von uns. So gegenseitig ergänzen. Indem wir uns mit Gottes Wort nicht mit irgendwelchen Fällefans auseinandersetzen, keine irgendwelchen politischen Reden halten. Was bin ich so froh, dass ich keine politischen Reden halten muss? Ich kenne mich sowieso nicht aus. sondern wir haben das Wort Gottes. Geheiligtes Leben, das können wir nicht selbst schaffen, das ist das Gegenteil davon, ja? Sondern wir lassen uns von ihm führen. Und Gottes Geist, und darum möchte ich jetzt gleich auch nochmal beten, für das am Anfang des Jahres, dass wir erfüllt werden mit seinem Geist. Das Gebet und vorwärts. Und das wollen wir jetzt einfach zum Ausdruck bringen. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen und beten. Jesus, und ich bin so froh, dass wir dich haben können. Herr, ich bin so froh, dass das Evangelium nicht irgend so eine Gnosis ist, was so kompliziert ist, dass man erst studieren muss, was es da alles für Zweige gibt, sondern dass das Evangelium einfach nur lautet, dass wir an dich glauben, dass wir unser Leben dir anvertrauen, dass wir zu dir hinkommen. Danke, dass du jetzt hier bist. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du da, wo wir stehen, jeder Einzelne, vielleicht gab es nur irgendein Stichwort, was für den einen oder anderen entscheidend war. Und dass wir uns dir neu aussetzen. Ich möchte mit uns dieses Gebet nochmal sprechen, was der Augustinus gesprochen hat. Ganz persönlich. Und er macht es zu deinem Gebet. Herr, du hast mich geschaffen. Und ich weiß, dass mein Herz unruhig ist, bis es Ruhe findet in dir. Du bist das Licht. Dein ist das Licht des Tages, dein ist das Dunkel der Nacht. Du hast die Kontrolle über alles, wie wir das letzte Woche gehört haben. Du hast die Kontrolle über das Leben oder über den Tod. Und Jesus, ich selbst bin dein. Und ich bete dich an. Und lass mich ruhen in Frieden. In all dem Sturm um mich herum. In all den Verwirrungen, in all den Dingen, die mich umgeben. Und segne den kommenden Tag, segne das kommende Jahr. Ob ich schlafe, ob ich aufwache. Und wenn ich erwache, möchte ich den Tag beginnen, dich zu rühmen. Du bist jetzt hier. Lass uns wachsen, jeden Einzelnen, in der Erkenntnis zu dir. Wir sind alle eingesetzt, irgendwo im Leben, in der Region. Herr, und wir wollen nicht beeinflusst werden, sondern wir möchten beeinflussen. Und zuerst bitte ich dich, Heiliger Geist, erfülle uns neu. Erfülle uns, dass in uns wieder neu etwas brennt. Die Liebe zu dir, das Leben, das geistliche Leben. Und dass es unseren Auswirkungen hat auf unseren Körper, vor allen Dingen auf unsere Seele. Und dass wir dich im Blick haben. Du siehst, dass hier vielleicht einige Menschen sind, einige Brüder und Schwestern, die Fragezeichen haben, die mit dem einen oder anderen nicht zurechtkommen. Danke, dass wir dir alles hinlegen dürfen. Du sorgst für uns. Alle eure Sorgen werft auf mich, denn ich sorge für euch. Und wir dürfen jetzt zu dir kommen. Vielleicht ist der ein oder andere hier, der sagt, das ist irgendwie auch eine Art Erkenntnis, das habe ich noch nicht. Und dann möchte ich dich einladen. Du kannst, das ist so simpel. Du musst jetzt nicht krampfen und kämpfen und machen, wie du das vielleicht die letzten 15, 20 Jahre getan hast, sondern Jesus sagt, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben, ich will euch erlösen, ich will euch erquicken, komm zu mir, komm mit deinem Leben zu mir, bekenne dir meine Schuld, bekenne mir deine Schuld und lege es einfach vor mich hin und ich vergebe dir, weil ich habe dafür bezahlt, ich, Gott, wurde Mensch in Christus und das ist das Geheimnis. Uns jeder um uns herum sagen will, das geht doch gar nicht. Genau das ist passiert. Komm zu mir. Glaub an mich. Und ich werde in deinem Leben Wohnung nehmen. mit meinem Heiligen Geist. Und dann wirst du eine neue Erkenntnis haben, die deine ganze Persönlichkeit umfasst. Sprich das im persönlichen Gebet aus. Egal wo du stehst, leg ihm das hin. Ehre Gott damit, ehre Jesus damit, dass du ihm sagst, Jesus, ich glaube, du bist Gott, du bist Mensch, du wurdest Mensch, um mich zu erlösen.